Treffen am Samstag nämlich in der lebenden Werkstatt von 10 bis 16 Uhr ist die Künstlerin, die Designerin selber vor Ort, führt durch ihre Ausstellung, erzählt, wie sie vorgeht, wie sie ihre kreativen Ideen entwickelt und umsetzt. Das ist so das erste große Highlight in diesem Jahr. Und dann geht es weiter im Herbst mit dem Stadt- und Museumsfest Ende September, mit der Museumsnacht im Oktober und der Museumsweihnacht dann am ersten Advent. Und zwischendrin haben wir ganz viele kleinere Veranstaltungen, Vorträge zur Geschichte des Museums, Mundartabende. Also am besten einfach mal bei uns auf der Homepage vorbeischauen unter www.deutschesspielzeugmuseum.de. Da findet man immer das aktuelle Programm und auch die komplette Jahresübersicht.
Liebe Leute, an dieser Stelle bleibt mir nur einfach zu sagen, auf nach Sonneberg, auf in das Deutsches Spielzeugmuseum. Frau Spiller, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für diese ausführlichen Informationen zum Museum.
Sehr gerne, vielen Dank für die Möglichkeit. Und wir freuen uns natürlich auf viele Besucherinnen und Besucher.
Damit, liebe Leute, ist jetzt wieder Musik an der Reihe. Es kommt ja ein bisschen Balkanmusik, sage ich jetzt einfach mal. Es ist das Boban I. Marko Markovic Orchester mit dem Titel Kelipe Keasa aus dem Album Delva.
We'll be right back.
kommt jetzt mal ganz andere Musik an die Reihe. Ich spiele den Titel erst einmal ab und die Informationen, ja, die gibt es dann hinterher. Bin ich jetzt schon beim nächsten Thema und das ist die Rubrik Irgendetwas in Thüringen. Naja, vor einigen Tagen, da bin ich endlich mal wieder eine lange Fahrradtour gefahren, ganz bewusst nach Westthüringen in die Gegend zwischen Hörschel und Gerstungen. Und hier an der Werra, da befindet sich das Dorf Lauchröden. Und das prägende Bild des Ortes ist die Burgruine Brandenburg, die wirklich von vielen Stellen aus dem Werratal sichtbar ist. Sei es von der Bahnlinie zwischen Eisenach und Bad Bebra oder natürlich dann auch von der Autobahn, die da auf der anderen Talseite auf halber Höhe dann vorbeiführt. Die Anlage besteht aus zwei eigenständigen Burgen, der Ostburg und der Westburg. und ist eine der größten Doppelburganlagen in Mitteldeutschland. Beide Burgruinen sind durch einen tiefen Geländeeinschnitt voneinander getrennt. Die Ursprünge der Burg reichen vermutlich bis in das Jahr 1200 zurück. Die Hauptbauzeit liegt zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert. Die Brandenburg diente als Geleitburg, um Handelszüge auf der wichtigen mittelalterlichen Handelsstraße, damit ist vermutlich die Via Regia gemeint, von Frankfurt am Main nach Eisenach zu schützen. Die Burg war Teil eines strategischen Festungsdreiecks zusammen mit der Kreuzburg und der Wartburg, das den westlichen Zugang nach Thüringen sicherte. Ja, die Ostburg, da ist nur wenig erhalten. Im Grunde genommen nur der Bergfried, von dem aber jetzt, naja, nicht klar ist, was ist alt und was ist in späteren Jahrzehnten mal saniert worden. Ja, und dann sieht man noch ein paar Mauerreste. Die Westburg dagegen, da ist einiges da. Sowohl Mauern als auch Bergfried und ein Wohnturm. Und es gibt auch einige noch erhaltene Durchgänge. Und bei dieser Westburg, ja, da ist im Grunde genommen auch der Eingang, also zwei Torarten, auch noch vollständig. Und im Wohnturm, da gehe ich mal davon aus, dass der in den letzten Jahrzehnten mal halbwegs saniert wurde, da ist ein kleines Museum enthalten. Was aber wichtiger ist, das ist eine Aussichtsplattform. Die Ruinenanlage ist über eine kurze Wanderung vom Parkplatz, um das mal als Ausgangspunkt zu nehmen, gut erreichbar. Aber innerhalb der Anlage, da gibt es einige steile und schwierige, naja, ich muss schon mal sagen, schmale Pfade, die aber alle ein Gelände haben. Aber trotzdem sollte man an diesen Stellen vorsichtig unterwegs sein. Aber man kann wirklich alles, sei es jetzt auf den guten Wegen oder halt auch auf diesen Pfaden innerhalb der Anlage erkunden. Man kommt wirklich überall hin. So, was auch wichtig ist, im Parkplatzbereich sind mehrere gute Sitzmöglichkeiten vorhanden, wo man, naja, auch so eine Art kleine Feier machen kann. Hat mir gefallen, als ich da vorbeigefahren bin. Das heißt also, es wird auch nicht zu eng, wenn sich da doch an der Anlage mal mehrere Leute aufhalten sollten. Aber auch im Bereich der Anlage selber kann man sich gut verkrümeln oder auch anderweitig niederlassen. Das Ganze, diese Burgruine Brandenburg, ist zum einen erreichbar mit dem Kraftfahrzeug auf direktem Weg. Was aber interessanter ist, ist die Fahrradtour über den Werratalreich vom Bahnhof Gerstung aus zum Bahnhof Herleshausen oder auch umgedreht von Herleshausen nach Gerstungen. Aber ganz wichtig, im Bahnhof Gerstungen ist eine der Treppen im Bahnsteigbereich nicht barrierefrei. Das ist eine alte Treppe, also da Fahrrad hoch, das ist eine schwierige Angelegenheit. Man kann diese Anlage, die Ruine Brandenburg, aber auch über eine Wanderung vom Bahnhof Herleshausen erreichen, muss aber ein paar Meter Straße irgendwie dann damit laufen. Ist aber nicht viel mit der Straße. Gerstungen und Herleshausen selber sind auch eine Besichtigung wert. Meine Person war überrascht. Besonders bei Herleshausen, was das für schöne Ortschaften sind. In Herleshausen, da ist auch, ne, ich sag einfach mal, die Sache um die Kirche da im Zentrum des Ortes doch eine überraschend schöne Geschichte gewesen. Ein interessantes Bauensemble, aber da bin ich gesaust, eben weil ich dann weiter wollte. Und Lauchröden, aber auch Herleshausen lagen ja früher jeweils dicht an der innerdeutschen Grenze mit allem, was dazugehört. Damit gibt es im Bereich Lauchröden als auch in Herleshausen Hinweistafeln zu den ehemaligen Anlagen der innerdeutschen Grenze. Und an der Stelle kann ich nur sagen, wen das jetzt interessiert, da ist doch etwas Zeit erforderlich, um sich das anzuschauen. Besonders aber dieser Hinweisbereich, dieser größere Hinweisbereich am Ostrand von Herleshausen, denn dort ist in der Hauptsache der ehemalige Grenzübergang der Autobahn dargestellt. Persönlich muss ich sagen, da ich die Fahrradtour gefahren bin von Gerstungen nach Herleshausen, an der Werra entlang, das lohnt sich, und dann ein schöner Spaziergang, eher Wanderung zur Burgruine Brandenburg, das passt. Damit habt ihr jetzt ein schönes Plätzchen in Thüringen, in Westthüringen kennengelernt. Und wenn ihr Lust habt und natürlich auch die Zeit, dann schaut euch das mal an, einschließlich dann halt auch den ehemaligen Grenzanlagen, das heißt den Hinweistafeln zu der ganzen Sache. Damit kommt jetzt gleich wieder Musik an die Reihe. Hier muss ich jetzt noch mal ein kleines bisschen auf der Tastatur rumhantieren. So, das ist erledigt. Jetzt kann ich den Titel gleich abspielen. Und das ist eine Band aus der Schweiz, die nennt sich Gotthard. Da gibt es seit kurzem ein neues Album, das nennt sich Mon Stereo Crash. Und der Titel Liverpool, den ihr jetzt gleich hören könnt, das ist eine Zusammenarbeit mit dem Musiker Marc Storace, der ja wirklich bekannt ist durch die Hardrock-Band Krokus. Und Gotthard, das kann ich euch schon sagen, ist vermutlich in der zweiten Maihälfte oder in der ersten Junihälfte hier Gegenstand in meinem Musikmagazin Rock Metal. Wolfgang aus der Redaktion auf die Ohren hat da einen der Musiker ausführlich befragt und das könnt ihr dann entsprechend im Musikmagazin hören. Jetzt aber gibt es endlich mal den Titel Liverpool.
Me feel
magst, Ratsche, bin ich ja doch immer noch über die Qualität der Stimme erstaunt, denn er ist ja so ganz pauschal auch Mitte 70 faszinierend. Jetzt geht es gleich weiter mit dem nächsten Thema, aber da gibt es erst einmal passende Musik, die das Thema einleitet. Und da nennt sich die Band Zu spät, aber entspannt. Der Titel heißt Nachhaltigkeit und das Album, ich muss den Bandnamen einfach nochmal sagen, der Band Zu spät, aber entspannt nennt sich Findungsphase.
Seit neuestem reden sie über Nachhaltigkeit. Für dich ist nachhaltiges Handeln eine Selbstverständlichkeit. Dein Sportgeländewagen ist ein Plug-in VW. Für dich ist Bio immer logisch, selbst bei Obst aus Übersee.
Kann ich nun wirklich weiter nichts sagen. Ein sehr guter Text, ein passender Text. Im vierten Quartal 2025, da gab es an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena eine Veröffentlichung zum Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Lebensweise. Und das war eine so interessante Kiste, dass ich mich da mal gekümmert habe. Und es ist dann auch ein Gespräch zustande gekommen zu dieser Veröffentlichung. Und mein Kollege Richard Schäfer hat sich mal mit dieser Broschüre beschäftigt und für euch da eine Einführung in das Thema zusammengestellt.
Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch was genau bedeutet der Begriff und wer hat ihn geprägt? Wie lässt sich Nachhaltigkeit erreichen und ist dieses Ziel überhaupt erstrebenswert? Diesen Fragen sind der Geograf Dr. Carsten Gäbler und der Biologiedidaktiker Professor Dr. Uwe Hossfeld nachgegangen. Die beiden Wissenschaftler von der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben in der Reihe die Geschichte hinter dem Bild den Begriff Nachhaltigkeit unter die Lupe genommen. Die Reihe wird von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen herausgegeben. In einer Auflage von 1500 Stück ist diese Broschüre gerade erschienen. Sie ist kostenlos in der Landeszentrale erhältlich. Im Ankündigungstext zu diesem Büchlein, das 30 Seiten umfasst und aus vielen Tabellen und Übersichten besteht, heißt es, Zitat, wenn es um Nachhaltigkeit geht, geht es im Kern immer auch um die Frage, wie wir zusammen leben wollen, sagt Dr. Kersten Gäbler. Damit sei Nachhaltigkeit eine genuin politische Frage, die sich an alle Teile der Gesellschaft richtet. Uwe Hossfeld nennt es erstaunlich, dass der ursprünglich aus der Forstwirtschaft stammende Begriff der Nachhaltigkeit eine solche Karriere gemacht hat. Zitat, alle reden von Nachhaltigkeit, obwohl das Wort für viele eher eine leere Hülse bleibt. Zitat Ende. Längst stünden viele Nachhaltigkeitslabel unter dem Greenwashing-Verdacht, sagt Hossfeld. Nachhaltigkeitsdenken ist der Versuch, mit Knappheit umzugehen und die Zukunft verfügbar zu machen, sagt Carsten Gäbler. Angesichts heutiger Herausforderungen, Stichwort Klimawandel, bleibe das jedoch illusorisch. Weil sich nichtlineare Systeme als unberechenbar erweisen und Kipppunkte unumkehrbar seien, müsse zunehmend über Anpassung und Resilienz nachgedacht werden, so Carsten Gäbler.
Und mit Dr. Gäbler haben Richard Schäfer und ich hier im Studio ausführlich gesprochen, Teil 1 des Gesprächs.
Wir begrüßen Herrn Dr. Gäbler aus Jena und wollen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Herr Dr. Gäbler, was machen Sie in Jena konkret in Ihrem Wissenschaftsbereich zum Thema Nachhaltigkeit?
Ich bin an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena beschäftigt, eher im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, koordiniere dort ein Zertifikatsprogramm für Studierende. Das können Studierende aller Fachrichtungen frei belegen, zusätzlich zu ihrem eigenen Studium, um sich im Bereich Nachhaltigkeit weiterzubilden. Bin zusätzlich noch unterwegs in verschiedenen Gremien zum Thema nachhaltige Hochschule, also wie können wir die Universität selber zu einem Vorreiter nachhaltiger Entwicklung machen in den verschiedenen Dimensionen. Das sind so die Bereiche, in denen ich wesentlich unterwegs bin und würde sonst sagen, dass ich aus der Nachhaltigkeitsforschung komme, eher bei mir mit einem sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt, also gar nicht so sehr die ökologischen Fragen da im Vordergrund.
Das heißt also, das ist Ihre Profession quasi, in diesem Bereich zu arbeiten?
Genau, ich würde sagen Profession, das klingt ein bisschen nüchtern fast. Ich werde momentan dafür bezahlt, da zu arbeiten, aber ich darf auch sagen, dass ich da, wie ehrlich gesagt, sehr viel in dem Bereich Überzeugungstäter bin, der auch ein jenseits der beruflichen Verpflichtungen auch ein echtes Interesse daran hat, mitzuwirken, dass wir die Gesellschaft, vielleicht auch ganz groß gesagt, die Welt ein Stück weit nachhaltiger machen können.
Die Herkunft einer Bezeichnung eines Wortes wird über die Wissenschaftsdisziplin Etymologie erforscht. Die Bezeichnung Nachhaltigkeit wurde durch Johann Karl von Carlowitz 1713 wesentlich geprägt. Ist eine ältere Erklärung oder Herleitung des Begriffs bekannt?
Da muss man ein bisschen trennen zwischen der Idee, die hinter dem Begriff steckt, und diesem Begriff im Deutschen nachhaltig. Also die Idee, die ist schon sehr alt. Landwirtschaft funktioniert im Grunde genommen seit 10.000 Jahren so, dass jeder erfolgreiche Landwirt weiß, wenn ich meine Ernte beim Getreide aufbrauche und kein etwas zurücklege, habe ich im nächsten Jahr keinen Samen, den ich ausbringen kann. Das ist ein grundlegendes Prinzip der Nachhaltigkeit, ohne dass man das so genannt hat. Es gibt in sehr, sehr vielen Kontexten Regeln, die man als nachhaltig beschreiben könnte. Das haben die Leute halt nur nicht so genannt. Carlowitz war der Erste, der das Wort nachhaltend verwendet hat. Gar nicht so sehr mit diesem Begriff als Substantiv Nachhaltigkeit, aber eine nachhaltende Nutzung, eben eine, die daran denkt, was in der Zukunft passiert und sozusagen Dinge auf Dauer ermöglicht. Aber das Prinzip, das ist, man möchte fast sagen, so alt wie die Menschheit. Also ich würde mich gar nicht so sehr an dem eigentlichen Begriff festhalten wollen.
Was hat denn Carlowitz dazu bewogen? Da gibt es ja handfeste Gründe, sich gerade im Bereich der Forstwirtschaft diesem Begriff zu widmen.
Das ist eine sehr interessante Geschichte, weil sie so ein bisschen kontraintuitiv ist. Wir neigen heute dazu, Nachhaltigkeit als ein Gegenprinzip zur Wirtschaft zu verstehen. Aber eigentlich kommt Nachhaltigkeit aus der Wirtschaft, hier aus der Forstwirtschaft. Carlowitz war so in der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert Oberberghauptmann in Sachsen, also ganz hier in der Nähe. Ich werde es Ihnen natürlich als Jena auch nicht ersparen zu erwähnen, dass Karlowitz ein Absolvent, der damals natürlich noch nicht Friedrich-Schiller-Universität, aber der Universität Jena war, hat er Rechtswissenschaften studiert, nur sehr kurz, aber wir bilden uns ein kleines bisschen was drauf ein. Karlowitz war Oberberghauptmann, Kurfürstentum Sachsen. Das heißt, er hat sich um das Funktionieren des Bergbauwesens gekümmert. Im Bergbauwesen zu dieser Zeit hat man sehr, sehr viel Holz verbraucht, weil man eben die Stollen ausbauen musste, weil man das Erz verhütten musste, hat man Holz verbrannt und man ist irgendwann in ein Problem reingelaufen. Man hat nämlich mehr Holz verbraucht, als in vernünftigen Zeiträumen nachwachsen konnte. Das heißt, man konnte so die primäre Wirtschaft damals, den primären Wirtschaftszweig nicht mehr erfolgreich betreiben, weil man immer das Holz von immer weiter her transportieren musste. Und Karlowitz hat irgendwann mal ein großes Buch geschrieben, Silvicultura Economica, also die Anweisung zur wilden Baumzucht heißt das in dieser besonderen Sprache, was einfach forstwissenschaftliche Prinzipien erstmal so im deutschen Kontext zumindest festgelegt hat. Und hat gesagt, man soll nicht mehr Holz dem Wald entnehmen, als eben wieder nachwachsen kann oder in vernünftigen Zeiträumen wieder nachwachsen kann. Er hat es in diesem Buch, da geht es um sehr, sehr viele Dinge, auch um alternative Energiequellen, also Torf zum Beispiel hat er stark gemacht als eine alternative Energiequelle, anstatt Holz zu verbrennen. Er hat in diesem Buch, fand ich mal eine sehr schöne Stelle, geschrieben, so diese alte Regel, man solle keine alten Kleider wegwerfen, bis man neue hat. Das ist so ein schönes Bild eigentlich dafür. Das könnte man jetzt zynisch auch nochmal auf die heutige Textilindustrie beziehen, aber das wollen wir besser nicht machen, da wären wir nur traurig. Aber das war so das Grundprinzip. Man muss noch dazu sagen, das ist jetzt so die deutsche Erzählung, da bilden wir uns in Deutschland auch viel drauf ein. So Nachhaltigkeit wurde in Deutschland erfunden von Karlowitz. Zur ganzen Wahrheit gehört halt auch, dass es auch in Frankreich, in England damals schon auch ein paar Jahrzehnte vorher schon ganz, ganz ähnliche Ansätze gab. Also das war einfach so eine Idee im 17. Jahrhundert, wenn wir uns in die Zeit versetzen, das war nach dem 30-jährigen Krieg, viel Zerstörung in Europa, vieles musste neu aufgebaut werden und Holz war so ein grundlegender Rohstoff. Das hat man auch für militärische Zwecke gebraucht, Flottenbau basierte auf Holz und es gab damals diese große Angst der sogenannten Holznot. Ja, was machen wir, wenn uns das Holz ausgeht? Und im Grunde genommen war Karlowitz oder auch seine Zeitgenossen mit diesem Prinzip der Nachhaltigkeit so ein Rettungsanker. Und wenn man das mal ein bisschen in längeren Zeiträumen betrachtet, war der nächste Rettungsanker eigentlich die Entdeckung der fossilen Energiequellen. Also dass man dann auf Kohle gesetzt hat, das hat sozusagen den Wald gerettet, wenn man so sagt. Es gibt auch diese schöne Formulierung von den fossilen Energiequellen, also Kohle und dann später auch Öl, als der unterirdische Wald. Also das war ja mal Holz sozusagen und wurde dann eben abgebaut und dadurch wurde der Wald gerettet. Also das gehört auch dazu zur ganzen Geschichte, dass jetzt nicht mit Karlowitz wir mit einmal uns drauf besonnen haben, wir sind jetzt fürchterlich nachhaltig im Umgang mit der Ressource Holz, sondern man hat einfach andere Energiequellen gefunden, eben mit den bekannten Nebenwirkungen, die wir ja bis heute kennen.
Aber um das mal nochmal bildlich darzustellen für die Hörerinnen und Hörer. Also ich habe in einigen Vorträgen und auch in Büchern gelesen, dass zum Beispiel der Thüringer Wald seinerzeit aufgrund dieses hohen Holzverbrauches zum Teil bis aufs Wurzelholz runtergewirtschaftet war. Da war nichts mehr da. Ja, das muss man einfach so vor Augen haben. Und von der Seite her kam diese wirtschaftliche Notwendigkeit, da jetzt dagegen zu steuern.
Ja? Richtig, genau, richtig. Also man hat dann teilweise bis aus dem Harz das Holz angekauft. Und es gab dann auch große Konkurrenz und die Wirtschaft hat damals also ähnlich funktioniert. Wenn Holz zum knappen Gut wird und die Transportwege länger werden, wird es halt teurer. Das sind dieselben Prinzipien, die wir heute auch kennen. Und Karlowitz war jetzt kein Umweltschützer. Es wäre jetzt ein bisschen viel interpretiert. Natürlich ist dieses Buch, von dem ich gesprochen habe, natürlich auch im Stil der Zeit noch sehr viel mehr. Da liegt auch eine Naturphilosophie dahinter. Da kann man auch noch mal ein bisschen freundlicher lesen. Aber sein Hauptjob war, die sächsische Wirtschaft am Laufen zu halten, den Bergbau. Also da ging es um Ressourcennutzung, gar nicht so sehr um Umweltschutz oder um die Unberührtheit des Thüringer Waldes oder irgendeines Waldes sicherzustellen.
Da gibt es ja auch noch eine Reihe von Berufsgruppen. Die Flößerei war ja damals in Thüringen auch Scheitholzflößerei. Mhm. Wir haben den Leinerkanal hier in Gotha, der extra dafür angelegt wird. Also diese Flößersache ist da auch dann langsam so zu Ende gegangen. Ja, und dann hat man also Kohle gewonnen und damit aber nicht diese Nachhaltigkeit im Bereich der Forstwirtschaft abgeschafft, sondern man ist dann, glaube ich, planmäßig vorgegangen, Wälder wieder aufzuforsten, um diesen Holzbedarf dann doch auch wieder auch sichern zu können.
Mhm, richtig, Sie haben es auch jetzt schon indirekt genannt, diese Unterscheidung zwischen Wald und Forst. Ja, Wald als das, was urwüchsig irgendwie natürlich da ist, kennen wir heute so gut wie gar nicht mehr. Und eben der Forst als die bewirtschaftete Ressource, wo man halt, also das hat auch bis hin zur Auswahl der Baumsorten natürlich eine Veränderung erbracht. Und das, was wir heute oft als so Naturlandschaften oder schöne Wälder betrachten, das sind eigentlich Kulturlandschaften oder Wirtschaftslandschaften, wenn man so möchte, Ergebnisse einer bestimmten Praxis, eben Ressourcen anzubauen.
Die also auch mehrfach genutzt wurden. Also Waldhutung ist zum Beispiel, ja, dass man also die Tiere zur Eichelmast in den Wald getrieben hat und so. Das sind alles so Sachen, die da reinkommen.
Ihr habt erfahren, wie der Begriff, der vielfach verwendete Begriff Nachhaltigkeit überhaupt entstanden ist, dass er seinen Ursprung bei Karl von Karlowitz hat. Damit kommt jetzt der nächste Teil und da geht es jetzt wirklich um die Nachhaltigkeit, um die nachhaltige Lebensweise selber.
Jetzt haben Sie selber sich mit Ihrem Kollegen daran gemacht und das ganze Thema Nachhaltigkeit mal, ich sag mal so, mit einem kritischen Auge zu beleuchten. Mhm. Und was sind da Ihre Erkenntnisse gewesen?
Also man kann das ganz knapp zusammenfassen und könnte sagen, Nachhaltigkeit ist als Begriff und als politisches Programm heute in der Welt. Das wird auch so schnell nicht weggehen, auch wenn man sehr, sehr viel daran kritisieren kann, wie das umgesetzt wird und dass es viel zu kleine Schritte sind auf dem Weg zur Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit oft instrumentalisiert wird. Aber als politisches Konzept, als Leitlinie, wir haben auch eine deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, wir haben eine Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie, die auch gerade wieder fortgeschrieben wird. Wir haben natürlich in den Kommunen einzelne Nachhaltigkeitsstrategien. Das ist ein Leitbild, das sehr, sehr vieles vereinen kann. Das würde ich erstmal als positiv betrachten sagen. Da ist eine Idee ehrlicherweise ja relativ schnell in die Welt gekommen. Man hat sich seit den 1970ern damit beschäftigt. Die Umweltbewegung gab es auch in der DDR in den 80ern. Das ist natürlich ein bisschen anders funktioniert als in der Bundesrepublik damals. Aber dass die Umwelt zum Problem wurde, weiß man eigentlich spätestens seit den 70er Jahren. Und dann sind solche Begriffe wie Nachhaltigkeit auch in die Welt gekommen. 1986 gab es den sogenannten Brundtland-Bericht. Da gab es eine berühmte Definition von Nachhaltigkeit. Also heißt dort eben die Bedürfnisse gegenwärtiger Generationen befriedigen, ohne die Möglichkeit zur Bedürfnisbefriedigung zukünftiger Generationen zu gefährden. Das ist so eine ganz klassische Definition, die dann eben politisch anschlussfähig war. Das ist sozusagen die positive Geschichte von Nachhaltigkeit. Das ist ein Leitbild, auch wenn es da heute wieder schon auch andere Stimmungen gibt und politische Kräfte, die sich da sehr drauf stürzen, das zu kritisieren. Da würde ich mal sehr stark davon ausgehen, das wird so schnell nicht weggehen. Was man aber gleichzeitig beobachten muss, ist, dass Nachhaltigkeit, wir haben das in der Broschüre so ein bisschen als Lehrformel bezeichnet, zu etwas geworden ist, was man so als Adjektiv jetzt nachhaltig an im Prinzip alles dran pappen kann. Und es bedeutet dann im Grunde genommen gar nichts mehr. Also man kann nachhaltige Kreuzfahrtreisen machen, wo man eigentlich jeder, der zwei und zwei zusammenzählen kann, kann wissen, dass das nicht wirklich zusammengeht. Aber es ist so eine Werbeformel geworden. Es gibt ja dieses Stichwort des Greenwashing, also dass man etwas, also grün anmalt im Grunde genommen und damit sich von den Sünden frei macht, wenn man es nachhaltig nennt. Ökonomisch, also im Sinne einer Verkaufsstrategie scheint das ganz gut zu funktionieren. Es gibt auch ein relativ großes Potenzial offenbar dafür, dass die Leute mehr Geld ausgeben für Produkte, Dienstleistungen, die als nachhaltig beworben werden. Aber systemisch ist das natürlich entgegen aller ursprünglich mit dem Begriff verbundenen Ziele. Ja, also wenn wir verbrauchen sozusagen eigentlich immer mehr Ressourcen, ironischerweise, obwohl es darum gehen müsste, unseren Fußabdruck zu verringern.
Das also, diese Entwicklung hat sich vollzogen, die ließ sich wahrscheinlich auch nicht so verhindern.
Es gibt so eine Theorieschiene, die reden immer mit dem Begriff der Vereinnahmung der Kritik durch den Kapitalismus, also das ist der Kapitalismus, es kann man sehr viel darüber diskutieren, was damit jetzt genau gemeint ist, aber bislang immer geschafft hat, die Kritik an ihm zu vereinnahmen. Das kann man bei den ökologischen Zielen ganz gut machen, dass eigentlich die ökologische Kritik, wie wir sie noch in den 70er Jahren kannten, sehr fundamental war. Die sagte, wir müssen völlig andere Wirtschaftsformen finden, wir müssen völlig andere Formen des Zusammenlebens finden. Inzwischen reden wir von sowas wie dem grünen Kapitalismus. Grüner Kapitalismus heißt dass mit dem Adjektiv nachhaltig oder ökologisch eben mehr Dinge verkauft werden. Das ist natürlich widersinnig. Es gibt auch andere Beispiele, dass, was so Menschenrechtsfragen zum Beispiel angeht, dass sich Unternehmen heute damit brüsten, dass sie für Toleranz und Vielfalt eintreten, am Ende sich aber an den Verhältnissen gar nichts ändert. Ja, dort würde man das Pinkwashing nennen, also dass man eben Rechte von bestimmten Gruppen eben verteidigt, aber eigentlich macht man gar nichts. Und platt gesagt, eine Regenbogenfahne irgendwo hinzuhängen, hilft erstmal auch noch niemandem. Und das ist so ein Prinzip, was man bei verschiedenen Themen beobachten kann, wo ich ehrlich gesagt auch erstmal ratlos wäre, was jetzt Ihre Frage angeht, ob man das hätte verhindern können. Ich vermute mal eher nicht. Menschen sind halt, und das würde ich auch erstmal akzeptieren, als so ein Umstand, der vermutlich schon sehr lange so war, jetzt nicht gerade veränderungsaffin. Das heißt, sie scheuen den Wandel, und wenn man hinkommt und sagt, wir brauchen einen fundamentalen Wandel, lädt man die Leute nicht ein, mitzumachen, sondern es macht ihnen eher Angst. Kann ich persönlich auch verstehen. Da muss man andere Wege finden, wie man für Nachhaltigkeit zum Beispiel oder nachhaltige Entwicklung werben und die Leute mitnehmen kann.
Wir verbrauchen mehr Ressourcen, als wie vorhanden sind, als wie die Natur nachliefern kann. Wir leben über unsere Verhältnisse. Leben wir denn überhaupt jetzt noch eine Nachhaltigkeit? Bewegen wir uns nicht von der seinerzeit von Karl von Carlowitz geprägten Nachhaltigkeit weg zu einer nicht nachhaltigen Lebensweise?
Man könnte es noch zuspitzen, diese Frage, und könnte sagen, waren wir jemals nachhaltig? Die entscheidende Frage ist ja immer so, wer ist wir hier? Wir leben jetzt hier in, was man in der Wissenschaft so dem globalen Norden nennt, andere würden sagen dem Westen, aber in diesen modernen kapitalistischen Gesellschaften. Es gibt natürlich ganz andere Erdgegenden, wo die Leute ganz anders leben. Das ist die eine Unterscheidung, die man bei dem Wir erstmal machen kann. Ja? Dass man global schaut, wer verbraucht eigentlich die Ressourcen. Sie kennen vielleicht diese Beschreibung, dass wenn man den Lebensstil, den wir im Westen oder globalen Norden eben haben, wenn man den jetzt auf alle übertragen würde, bräuchte man irgendwie 3, 4, 5 Planeten Erde, um das überhaupt die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, so wie wir gerade hier leben, ist das nicht universalisierbar. Das können nicht alle so machen. Das zweite Wir, was problematisch ist, ist, dass selbst innerhalb dieser Gesellschaften, wenn man jetzt in Deutschland zum Beispiel mal schaut, es ja auch sehr, sehr große Unterschiede gibt. Ja? Dass es Menschen eben gibt, die sehr wohlhabend sind, die sehr viel mehr Ressourcen verbrauchen, sehr viel einen größeren Fußabdruck haben und sehr viel nicht nachhaltiger leben. So ist ein interessanter Effekt, dass oft Leute, die von Armut betroffen sind, die sich also gar nicht viel leisten können, eigentlich, was die nackten Zahlen angeht, das nachhaltigste Leben. Sie kriegen nur die Anerkennung dafür nicht, weil sie sich das nicht selber ausgesucht haben. Während jemand, der viel Geld hat und sagt, ich schmeiße jetzt mein eigentlich funktionierendes Auto weg oder gebe das irgendwie ab und kaufe mir dafür ein Elektroauto, was ökologisch jetzt völlig, wenn nicht prinzipiell sinnlos ist, aber das einfach auszutauschen ist sinnlos. Diese Leute verbrauchen oft sehr viel mehr. Und das heißt, von diesem Wir zu reden, das ist schon mal schwierig. Also wenn man sagt, waren wir jemals nachhaltig, würde ich immer zurückfragen, wen meinen Sie denn mit Wir? Ja, sehr, sehr unterschiedlich heute. Das Zentrale ist halt, hat ja vorhin schon gesagt, wer kriegt die Anerkennung dafür? Welche Entscheidungen sind eigentlich gesellschaftlich anerkannt, werden gesellschaftlich belohnt? Und wenn jemand halt wenig Ressourcen verbraucht, weil er gar keine andere Chance hat, dann kriegen die Menschen gar nicht die Anerkennung dafür. Das wird einfach überhaupt nicht gesehen. Während jemand, der sehr viele Ressourcen hat, sehr viel verbrauchen kann, bestimmte Entscheidungen trifft, die ökologisch sogar schädlicher sind, wenn man die Gesamtbilanz anschaut, dann sich aber noch brüsten kann, damit ich lebe ja nachhaltig. Und ehrlicherweise, oft wird das ja gemacht, dass man dann auch so ein bisschen zur Schau stellt, ich habe ja jetzt ein Elektroauto, ich kaufe ja das gute Biozeug oder ich kaufe die teuren Klamotten, die handgewebt sind, vermeintlich irgendwo, wo man sagen muss, es geht meistens, da muss man jetzt immer noch mal auf den individuellen Fall gucken, aber meistens geht es ja gar nicht so sehr um die Materialqualität zum Beispiel bei dem Produkt, mit dem wir uns umgeben, sondern um die Langlebigkeit. Ja, was, also wie lange hält ein Produkt, was ich habe, wie gehe ich mit den Materialien um? Das können Sie bei Klamotten ganz gut sehen. Also das ist wirklich interessant zu sehen, für was wir gesellschaftlich Anerkennung verteilen und was einfach völlig unter dem Radar ist. Was übrigens kein Argument dafür sein soll, dass alle Leute also in Armut leben sollen und von Grundsicherung, damit damit wir nachhaltiger werden. Ganz im Gegenteil, es sollte eher die Entscheidung sein, in absoluten Zahlen weniger Ressourcen zu verbrauchen.
Ich bedanke mich bei Richard Schäfer und Carsten Gäbler für das Gespräch. Die weiteren Teile von dieser Aktion, die gibt es dann in einer der nächsten Sendungen zu hören. Damit kommt wieder Musik an die Reihe. Und zwar Musik, ein Titel, der sich dann nennt Lauter Lügen, von einer Band namens Dämmerland in Zusammenarbeit mit der bekannten Band Hämatom. Und das dazugehörige Album, ja, das heißt auch Lauter Lügen. Zwei allgemeine Informationen habe ich noch für euch. Hier in Erfurt in der Stadt- und Regionalbibliothek, genau in der Filiale Berliner Platz, da gibt es zurzeit die Ausstellung Kultur macht stark. Das ist eine Wanderausstellung von Schülerarbeiten aus Sachsen und Thüringen. Ja, und die Schülerinnen und Schüler, die haben sich einfach mal mit dem Begriff Kultur beschäftigt und das in verschiedener Art und Weise künstlerisch dargestellt. Und ganz wichtig, diese Ausstellung ist barrierefrei zugänglich, sowohl an den beiden Stadtbahnhaltestellen da in diesem Bereich, als auch der Zugang zur Bibliothek selber. Also das ist kein Problem, da reinzukommen. Und einen Geburtstag kann ich noch verkünden. Wolfgang Niedecken, der bekannte Musiker, er ist 75 geworden. Sein Geburtsdatum ist der 30. März 1951. 1976 gründete Wolfgang Niedecken die Band Bab, die euch ja bekannt sein dürfte. Bis heute ist er Sänger, Texter, Komponist und Frontmann der Band. Damit passt jetzt noch ein Musiktitel hier in die Sendung und dieser kommt von Iron Savior und der Titel, der nennt sich Forever Young. Das dürfte euch jetzt bestimmt etwas sagen. Forever Young ist in diesem Fall eine Coverversion und stammt im Original von der bekannten Band aus Deutschland, von der Band Alphaville mit Veröffentlichung 1984. Aber das, was ihr gleich hören könnt, das ist eben die Version von Iron Savior. Und das aktuelle Werk, wo auch diese Titel zu finden sind, das nennt sich Avsam Ensems of the Galaxy, übersetzt großartiger Hymnen der Galaxis. Und wenn ich das auf die Schnelle richtig verstanden habe, sind das alles Coverversionen hier in diesem Werk von Iron Savior. Aber jetzt geht es mal los mit der Musik. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die on, let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in the sandpit, life is a short trip. Music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising the leaders, we're getting into the music's played by the madman. Forever young, I want to be forever das war es mit dem Informationsmagazin A bis Z Spezial. Nach der Möglichkeit Internetpräsenz von Radio Frei, Menüpunkt Programm auf der linken Seite, Programmtabelle Dienstag 15 Uhr für das Original oder aber auf das Original folgende Woche, Samstag 8 Uhr für die Wiederholung. Nächste Ausgabe A bis Z Spezial am 14. April 2026, 15 Uhr. Vermutlich wird dann mein Redaktionskollege Richard Schäfer diese Sendung moderieren. In A bis Z am 17. April 2026 geht es hauptsächlich um die Vorgeschichte von unserem EGA-Park, denn da steht ja in diesem Jahr das 65-jährige Jubiläum an. Damit besten Dank an euch für das Zuhören. Aus, Punkt, Schluss. Tschüss, sagt Earthman from the Underground.
Wir standen gemeinsam am Abgrund und wir lauschten Fortsetzung folgt. Dann kam die Verbeugung, wir sind noch ganz berauscht. Deine Zeit, wir waren sowas von bereit. Du hast geschrien, geweint, gelacht und hast mit uns so viel gedacht. Du nahmst vieles von den Lippen, trägst es heim im Korb aus Lippen. Wenn du aufbrichst, dann kommt raus, du warst hier schon fast zu Haus. Wir waren uns so sehr verfallen, singen wir ein letztes Mal. Ihr seid erschienen und vor allem Dingen so phänomenal. Wir standen.